Wir hören auf Gottes Wort aus Offenbarung Kapitel 19. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und der Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen! Halleluja! Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Er sprach zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein, deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute, das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen, der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Thron, auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Lebendiger, allmächtiger Gott, in Jesus Christus, unser Vater, wir beten dich an. Du bist der Einzige, der anbetungswürdig ist, dem alle Ehre gebührt, alle Danksagung, von dem alles Leben kommt, der alles Leben in sich trägt und zu deinem großen Ziel führt. Wir beten dich an. Danke, dass du der Allmächtige nicht nur Himmel und Erde geschaffen hast, sondern dass du auch in dieser eindrucksvollen, überragenden Weise die Geschichte dieser Welt in deinen guten Händen hältst. Und wir preisen dich darüber, dass es in Jesus Christus eine Heilsgeschichte ist. Eine Geschichte der Rettung der Völker, deines Volkes und der Zielführung für deine Gemeinde. Anbetung sei dir. Und wenn wir heute Morgen mit diesem großen Wort herausgenommen und herausgerissen werden aus unserer kleinen Welt, dann danken wir dir von ganzem Herzen, dass du uns diesen Weitblick gibst auf dich, Herr Jesus, auf diesen König aller Könige und diesen Herrn aller Herren. Und schenk, dass das mit diesem Wort auch diese Welt des Glaubens, diese Welt deines Heils, diese Welt deiner Planung und deiner Siege unser Leben erreicht. Dass wir zur Ruhe kommen bei dir, dass wir Frieden und Hoffnung und Trost finden bei dir und auch wieder Mut finden für den Weg, der vor uns liegt. Wir wollen dir ganz herzlich danken für diesen Ort, wir danken dir für dieses Haus, wir danken dir für diese Gemeinde, wir danken dir für diesen Sonntag, bitten dich, dass du uns miteinander segnest. Bitten dich für die, die diesen Gottesdienst mitverfolgen oder zu einem späteren Zeitpunkt hören, dass du sie segnest. Bitten dich für unsere Kinder und Heranwachsenden, dass du sie segnest. Und wir denken in diesen Augenblicken an unser Land und bitten dich, dass du mit deinem Segen auch da gegenwärtig bist, hineinwirkst in alle Bereiche und dass gelingen mag, dass Menschen dich finden, gerettet werden, diesen König aller Könige, diesen Herrn aller Herren, jetzt schon kennenlernen. Wir danken dir, dass du dich um die Belange deiner Gemeinde weltweit kümmerst. Wir preisen dich, dass du dein Volk Israel immer im Auge hast, immer im Visier hast. Wir beten dich an. Du lenkst die Geschicke aller Völker und auch unsere ganz persönlich. Und wenn wir jetzt vor dir stehen, vor dir, unserem Gott, dann bitten wir dich, du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Sag an, ich höre willig zu, ja lehre frei von innen. So schweigt Vernunft mit ihrem Tand und du bekommst die Oberhand nach deinem Recht und Willen. Dir räume ich all mein Inneres ein, das wollest du, ja du allein, mit deinem Geist erfüllen. Du Wort des Vaters, rede du. Amen.
Sie haben ja vielleicht auf dem Blatt, wo der Text und die Lieder sind, schon entdeckt, dass wir da ein Bild haben. Leider nur in Schwarz-Weiß. Bei mir zu Hause hängt es in Farbe, etwa 2 Meter hoch über meinem Schreibtisch. Und es ist interessant, der Maler, ich weiß gar nicht, wer es ist, er hat eben versucht, genau die Szene vom zweiten Teil von Offenbarung 19 darzustellen. Und gestern Abend habe ich noch versucht, die einzelnen Gestalten zu entdecken. Also ich weiß, dass etwa die Pietistenväter Arndt und Spener dabei sind. Haben Sie Martin Luther entdeckt? Mose ist dabei, den erkennt man an den 2 Tafeln. Ich gebe zu, das Bild ist für Sie sehr klein. Dann David mit der Gitarre, natürlich in der Mitte, der Herr auf dem weißen Pferd. Und gestern Abend habe ein Lupenfernglas. Ein Lupenfernglas, da kann man ganz nah die Dinge heranholen, wenn sie nicht so weit weg sind. Und ich saß so in meinem Büro zur Vorbereitung der Predigt. Es war gegen Abend, das Licht war an. Und ich versuchte mit dem Lupenfernglas, weil man da ja so schlecht hochkommt, ja, versuchte ich die Gestalten zu entziffern. Ich dachte, wenn da einer von draußen reinschaut, das ist auch eine seltsame Methode, sich auf einen Gottesdienst vorzubereiten. Im geschlossenen Raum im Fernglas zu sitzen und gegen die Decke zu gucken. Also Sie sollen jetzt nicht immer alle Gestalten herausfinden, aber wir sehen, wie real durch die Jahrhunderte hindurch auch die Menschen sich diese Wiederkunft vorgestellt haben, obwohl es natürlich ein Bild ist, ist klar, gell? Wir werden das nachher auch sehen, wenn wir es ein bisschen genauer betrachten. Ganz anders übrigens, der historisch-kritische Theologe Rudolf Bultmann, der hat ja so ein Programm der Entmythologisierung der Schrift durchgeführt, also Wunder und sowas gab es alles nicht, da hat alles die Gemeinde dem Herrn sozusagen später unterlegt. Und er sagt auch, was die Wiederkunft betrifft, ist gar nicht verwunderlich, denn er glaubt auch nicht, dass der Herr auferstanden ist. Die Erwartung des mit den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes hat sich erledigt. Klar, wenn er nicht auferstanden ist, kann er auch nicht wiederkommen. Ganz anders die Glaubenden durch all die Jahrhunderte hindurch. Und ich denke auch wir rechnen damit, unser Herr kommt wieder. Und dieses Bild wollen wir heute anschauen, aber wir wollen den Schwerpunkt auf den ersten Teil von Kapitel 19 legen, auf die Hochzeit des Lammes, aber eins nach dem anderen. Jetzt endlich sind wir soweit. 2 Jahre predigt der schon an der Offenbarung rum und fast jedes Mal sagt er, gell, das sind schlimme Dinge und das ist schwierig und es ist finster und so, aber es geht darum, dass der Herr kommt. Und nie ist er gekommen. Ist fast wie in der Realität, ja, er verzieht, aber er kommt. Und jetzt, deswegen ist Offenbarung 19 so eine entscheidende Schnittstelle, Jesus kommt wieder. Jesus kommt sichtbar auf diese Erde wieder und richtet sein Reich auf. 19, er kommt wieder, Kapitel 20, in ein paar Wochen dann, das Reich Gottes, das sogenannte Millennium, wird errichtet. Die alte Welt endet mit einem Gericht an den bisherigen gottlosen Mächten. Die neue Welt beginnt. Ja, mit was? Fanfarengeblas und irgendwie Einzug ins Stadion? Nein, interessant, der Heilige Geist wählt als zentrales Bild zu Beginn des Reiches Gottes, der sichtbaren Herrschaft Gottes auf dieser Welt, eine Hochzeitsfeier. Und das sagt sehr viel und das wollen wir dann auch betrachten. Aber schauen wir uns zunächst einmal das zweifache Ende an. Da haben wir das Ende der Hure Babylon. Und das haben wir eigentlich schon im 18. Kapitel gehabt. Die ist schon untergegangen, aber jetzt taucht die nochmal kurz auf, um gleich wieder nochmal unterzugehen. Und interessant ist eingebettet in ein hymnisches Finale des großen Gotteslob. Ein großes, vierfaches Halleluja. Und wer denkt da nicht an das Halleluja von Händel, das zentrale Stück ja auch in seinem Oratorium der Messias. Man sagt, da ist König Georg II., das in der Uraufführung gehört hat, war so ergriffen, und ich unterstelle mal, ich war nicht dabei, schon eine Ecke Zeit her, dass er auch vor Ehrfurcht vor diesem großen Gott aufgestanden ist und mit ihm natürlich alle anderen Zuhörer, auch wenn der König aufsteht. Und es muss wohl in den angelsächsischen Ländern bis heute sein, wenn das große Halleluja von Händels Messias angestimmt wird, dann wird aufgestanden. Keine Angst, ich sing's Ihnen jetzt nicht. Aber warum gibt es zu diesem Zeitpunkt ein großes Halleluja? Vierfaches Halleluja. Vor einigen Tagen war ich im Jugendkreis in Langensteinbach, in der Kirchengemeinde, und da waren so 30, 40 junge Leute. Und die habe ich dann gefragt, sagt einmal, wenn ihr jetzt die Geschichte Gottes mit dieser Welt in den wirklich ganz großen Schritten darstellen müsstet, sagen wir mal 5 große Schritte, welche wären das? Und haben sie ein bisschen gezögert, ist auch nicht ganz so einfach, die Frage. Ich habe ja immer den Vorteil, wenn ich was frage, ich frage nur das, über das ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe. Ja? Dann komme ich selber nicht ins Trudeln. Obwohl manchmal ist mir auch schon eine Frage rausgerutscht, habe ich gedacht, oh, wie kriegst du da nochmal die Kurve? Aber da war ich gut präpariert, das wusste ich, das weiß ich. Und ist klar, wenn man mit der Geschichte der Welt, da muss man anfangen, dass überhaupt ins Dasein gekommen ist. Also der erste Schritt ist, Jesus erschafft im Auftrag des Vaters die Welt. Der zweite Schritt ist ohne Zweifel, die Welt fällt in Sünde, Finsternis und Gottlosigkeit. Erst in der Engelwelt und dann in der Menschenwelt. Der dritte Schritt, wir nehmen ganz große Marksteine. Der dritte große Markstein ist, Jesus, Gott kommt selber in diese Welt, in seinem Sohn, um die Grundlage für eine neue Welt zu legen. Er erlöst die Welt durch Kreuz und Auferstehung. Ja, wenn wir jetzt überlegen, was ist der nächste ganz große Markstein, da müssen wir sagen, dass Jesus wiederkommt. Dass Jesus wiederkommt und den Sieg, den er auf Golgatha errungen hat, dann auch sichtbar auf dieser Welt durchsetzt und sein Reich errichtet. Und der fünfte könnte sein, Jesus vollendet die Welt mit seiner Gemeinde und Israel. Also wir sehen, es hat schon seine Berechtigung, dass hier das große Halleluja angestimmt wird über Jesus, den Weltenschöpfer, Weltenerlöser und Weltenvollender, der seine Herrschaft antritt und zuerst gerechtes Gericht übt, mit anderen Worten in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Schauen Sie nochmal mit hinein, die 4 Halleluja. Halleluja, Heil, Herrlichkeit und Kraft sind unseres Gottes, wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Er hat die große Hure verurteilt. Halleluja, und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Halleluja, sagen die 24 Ältesten und die 4 Gestalten und beten Gott an, der auf dem Thron saß. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Pantokrator, der Allmächtige, hat das Reich, und dann könnte man sinngemäß in Klammern einfügen, sichtbar eingenommen. Und es ist interessant, es ist ein bisschen geheimnisvoll, wer drei von diesen vier Halleluja spricht, da heißt es nur, dass der Seher von Patmos etwas hörte wie einer großen Stimme, einer großen Schar im Himmel. Das ist ein bisschen geheimnisvoll, wem die Stimme zuzuordnet ist, wem die Stimme gehört. Es gibt nicht wenige Ausleger, die sagen, das ist die erlöste Gemeinde, die ja bereits beim Herrn im Himmel ist, die dieses dreifache Halleluja, das wird er sagen, ja die 24 Ältesten und die vier Throngestalten anstimmen. Halleluja kommt nur hier im Neuen Testament vor, ansonsten finden wir es nur im Alten Testament in den Psalmen. Besungen wird Gott, von dem das Heil, also die Rettung, die Herrlichkeit und die Kraft kommen bzw. ausgehen. Ein Gott, der wahrhaft und gerecht ist, auch in seinem Gerichtshandeln. Was haben wir jetzt schon immer wieder betont? Dass das so herausgestellt wird, dass Gott nicht irgendwie einfach drauf und rein schlägt, alles kreuz und klein haut. Er hätte ja die Macht dazu. Sondern dass Gott ein Gott des Rechts ist, dass Gott ein Gott des göttlichen Rechts ist, dass Gott sich selber an seine Rechtsnormen hält. Die Übersetzung, er hat das Blut seiner Knechte gerecht, ist ein bisschen irreführend. Man müsste eigentlich Ektikein hier genau übersetzen. Er schafft ihnen Recht oder er stellt das Recht wieder her. Er schafft Gerechtigkeit, er schafft einen gerechten Ausgleich. Schauen Sie, als das Naziregime beseitigt wurde durch das Eindringen der Alliierten ins Deutsche Reich und dann auch Berlin von den Russen erobert wurde, da hat man ja auch zuerst sozusagen die alte Herrschaft beseitigt. Und dann gab es auch Prozesse, etwa die berühmten Nürnberger Prozesse, in dem die Unrechtsherrscher gerichtet wurden und dann wurde das Neue installiert. Und so ist es, wenn der Herr kommt. Es ist ein rechtsstaatliches Verfahren, es ist kein Unrechtsstaat, es ist auch keine Siegerjustiz. Und so braucht es uns auch nicht zu wundern, dass in der Vulgata der lateinischen Übersetzung die Justitia auftaucht. Einer der schönsten Städte Süddeutschlands, Ulm, meiner Heimatstadt, da steht vor dem Landgericht, da steht die Justitia, gibt es auch in anderen Städten, also so eine Statue, das ist so antik gekleidet und so, wie die halt waren. Und als Sinnbild ihrer Gerechtigkeit, ohne Ansehen der Person und mit dem Gleichgewicht und so und Ausgewogenheit, hat die ja eine Binde vor den Augen und die hat die Waage in der Hand. Und die taucht hier auf, die Göttin der Gerechtigkeit. Augustin schreibt in seinem Aufsatz vom Wesen des Guten, niemand kann dem Wesen Gottes Schaden zufügen, noch auch kann das Wesen Gottes irgendjemand ungerechterweise Schaden zufügen, noch auch duldet es, dass jemand ungerechterweise Schaden erleidet. Man müsste sagen, natürlich letztendlich, denn es gibt viel Ungerechtigkeit in der Welt, aber aufs Letzte gesehen wird Gott Gerechtigkeit, Ausgleich schaffen. Es gibt Wiedergutmachung, es gibt Rehabilitierung und es gibt ein zur Verantwortung ziehen der Menschen und der Mächte, die gegen Gott gehandelt haben und gegen das göttliche Recht verstoßen haben. Und dazu gehört natürlich auch, dass diese Gerichte nicht endlos, sinnlos und ziellos sind, das haben wir früher ja schon einmal betrachtet. Also schauen wir mal das Ende des Antichristen und seines Reiches an, das können wir relativ kurz machen. Also das ist die Beseitigung des Unrechtsregimes, dessen, was weg muss. Jetzt reicht's. Jetzt haben sich die Mächte der Finsternis, der Sünde und des Bösen genug in dieser Welt ausgetobt. Jetzt greift Gott ein und er beseitigt das. Und es ist interessant, wenn Sie den zweiten Teil von Offenbarung 19 lesen, dann geht es gar nicht so sehr um die Gottlosigkeit, die wird praktisch ganz kurz abgehandelt, sondern der Jesusblock ist so groß in diesem Teil. Man bestätigt sich wieder, was wir schon oft festgestellt haben in der Offenbarung, die Offenbarung ist ein Jesusbuch. Also ich, manchmal zur Vorbereitung, ist ja heute kein Problem, man kann die Texte ausdrucken, und dann habe ich den Text so schön DIN A4-Blatt vor mir und dann versuche ich selber, Sinneinheiten zu bilden. Nicht schon gleich gucken, was sagen die anderen dazu und wie fassen die das zusammen, sondern ich versuche, den Text zu verstehen, Sinneinheiten, Blöcke zu bilden, die Blöcke zusammenzufassen, Kernaussage. Aber wenn Sie mal einen Text näher betrachten wollen, dann ist es eine gute Sache. Und da fällt eben hier auf Offenbarung 19, das Erstaunliche, es wird sich gar nicht lang mit dem Bösen aufgehalten, der Jesusblock. Der ist sehr groß. Nun schauen wir mal den wiederkommenden Herrn an und Sie können noch mal einen Blick auf das Programm, auf das Bild werfen. Sie merken schon, alles hat ja gar nicht eingezeichnet. Da wird ja auch dieses Bild in der Offenbarung, heißt ja, dass das Schwert aus seinem Mund kommt. Das hat er einfach weggelassen. Es gibt andere Bilder, aber er hat das Wesentliche getroffen. Er kommt. Und wie interessant, mit wem er alles kommt, finden Sie nicht? Zeichnet der Vogel, der das gemalt hat, doch einfach alttestamentliche Figuren an. Ich meine, ich hätte sogar den Centurio Cornelius entdeckt. Na gut, Luther, Arndt, Spener ist klar, Johannes, Petrus, Paulus. Petrus erkennt man am Schlüssel, das ist so links vorne die zentrale Gestalt. Aber da ist auch Mose, da ist auch Aaron, das sind auch die alttestamentlichen Heiligen. Und es ist interessant, wie er das verstanden hat. Aber die Beschreibung in Offenbarung 19, das Urbild sozusagen, die wollen wir noch einmal kurz stichwortartig auf uns wirken lassen. Die Grundaussage ist, wie es auch bereits angeklungen ist, diese Welt ist nicht die Welt des Teufels, sondern diese Welt gehört Gott. Er ist der rechtmäßige Eigentümer und der Teufel hat sich das unrechtmäßig unter den Nagel gerissen. Zwar für eine gewisse Zeit als Verwalter eingesetzt, aber er wollte alles haben. Er wollte das Eigentumsrecht Jesu ihm streitig machen. Und es ist so schön und so tröstlich, dass diese Welt Jesu Welt ist. Da ist sie in guten Händen. Stimmt's? Das ist in guten Händen. Und wenn Sie heute Morgen die Losung gelesen haben, in meinem Losungsbuch, da kommt ja dann auch mal ein Liedvers und so oder ein Gebet. Und der oder die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, hat das auch so schön gebetet. Wir danken dir, dass diese Welt deine Welt ist. Es ist seine Welt, sie gehört ihm. Und alles, was darinnen ist. Schauen wir uns nochmal die Beschreibung des wiederkommenden Herrn an. Da heißt es, die Himmel wurden aufgetan, da wird ein weißes Pferd beschrieben, der Reiter treu und wahrhaftig, er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, er hat viele Kronen, das kommt man auch schlecht zeichnen, einen verborgenen Namen, einen anderen Namen, das Wort Gottes. Und wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, ist klar, der Logos, das ist der Sohn Gottes. Ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Linnen, aus seinem Mund scharfes Gerichtsschwert und er tritt die Kelter des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und er trägt weitere Namen, König aller Könige und Herr aller Herren. Zu Recht sagt Irenäus im 2. Jahrhundert, es ist klar, dass hier der Jesus der Evangelium, der Logos des Johannesevangeliums, der Stein von Daniel 2 und vor allem das Lamm von Offenbarung 5 beschrieben wird, wie es in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Der wiederkommende Herr. Ja, aber wo ist aber jetzt hier die Gemeinde? Wo sind wir? Ich habe schon dann und wann erzählt, ein alter Bruder, inzwischen längst beim Herrn heimgegangen, erzählte mir, dass er in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von einem Gemeinschaftsleiter, war ein Bub, der mit seinen Eltern in die Stunde gegangen ist, an der Tür vom Gemeinschaftsleiter gefragt wurde, ich sage es mal gleich auf Hochdeutsch, soweit ich als Schwabe des Hochdeutschen mächtig bin, ja. Na Junge, willst du auch einmal ein Schimmelreiter werden? Was für eine Frage für einen Jungen in der Bibelstunde, Gemeinschaftsstunde. Aber ich denke und ich bin mir ziemlich sicher, und der Bruder hat es auch so verstanden, der Gemeinschaftsleiter hat genau dieses Bild vor Augen gehabt. Möchtest du auch ein Schimmelreiter werden? Das heißt, möchtest du auch zu Jesus gehören? Möchtest du auch nach der Entrückung dann mit Jesus auf einem weißen Pferd reitend wiederkommen? Man weiß einerlei, ob wir uns bei dem Christus mitsehen oder in den begleitenden Heerscharen sozusagen, wie es hier auch gezeichnet ist, das betrifft uns auch. Das betrifft uns auch. Das heißt, soweit wir Kinder Gottes sind, da werden wir mitkommen. Und es wird ein weltgeschichtlicher Einschnitt sein. Fanfaren werden blasen, das große Halleluja wird angestimmt. Und dann wird ganz kurz der Antichrist beschrieben mit seinem Heer auf Erden. Schauen Sie nochmal mit rein. Und ich sah das Tier, das ist der Antichrist, und die 10 Mitregenten, die 10 Hörner, die Könige auf Erden und ihr Heer versammelt. Ha, die haben wahrlich nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder? Sagen Sie, kann man gegen Gott kämpfen? Kann man gegen Gott Krieg führen und gewinnen? Sie wissen ja, der Herr hat gesagt, vom Öber, beziehungsweise der Angelus, also der erklärende Engel, er hat gesagt, so wie er gegangen ist, so wird er wiederkommen. Vom Ölberg, kann ich mir nicht bei einer der Israelreisen, waren wir eine ganz kleine Gruppe, waren eigentlich nur ein paar Freunde unterwegs, und dann sind wir auch auf dem Ölberg herumgestolpert und haben gesagt, wo könnte es jetzt genau gewesen sein? Die haben gleich mehrere Kirchen hingebaut und jede nimmt für sich in Anspruch, dass das der Ort ist. Ein bisschen schwierig gewesen, man kommt auch nicht ohne weiteres in diese Kirchengelände hinein. Vielleicht, wenn man sich anmeldet, aber wir haben freundlich geguckt und wir sahen auch einigermaßen vertrauenswürdig aus. Und dann sind wir da also herumgestolpert, wo könnte es gewesen sein. Aber hier war es, hier war es. Und hier wird er wiederkommen. Ölberg wird dann gespalten sein nach Sacharja 14. Der wiederkommende Herr. Und die führen Krieg. Irgendwo hin zum Tempelberg stehen sie, da wird ja das Tal Josaphat vermutet, um Krieg zu führen. Ein kompletter Wahnsinn. Aber es gibt gar keine Schlacht. Es gibt keine Schlacht. Der Herr ist zu überlegen. Es ist ein Wahnsinnsunternehmen, es ist ein Untergangsunternehmen. Es heißt in Vers 20 einfach, das Tier und der falsche Prophet wurden ergriffen. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl, das ist der Feuersee, geworfen. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Bei aller Härte wird immer noch differenziert. Ich erinnere nochmal an unser Ekdikein. Ein Gott des Rechts, der Rechtssetzung, ein Gott des göttlichen Rechts. Schauen Sie, da einer mag sagen, ist mir echt wurscht, ob ich erschlagen werde oder in Feuersee lande oder wie der Teufel im Abgrund. Tod ist tot, ne? Aber offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Da wird auch im schärfsten Gericht alle drei Gruppen oder Personen kommen in schwerste Gerichte, aber es wird differenziert. Der Feuersee, dann nur Tod in Anführungszeichen und der Teufel kommt in Abyssus. Nun, man könnte natürlich zu dem ganzen Thema der Wiederkunft noch viel sagen. Denken Sie nur an die entsprechenden Texte wie Sacharja 14, 2. Thessalonicher 2 oder Daniel 2 und 7. Aber der Schwerpunkt soll heute woanders liegen. Ein wunderbarer Neuanfang. Hochzeit des Lammes. Weiß ich, ob Sie sich Gedanken gemacht haben, ob Sie bei dieser Hochzeit dabei sind. Klar, mit Jesu kommen passiert was. Ich bin im Jugendkreis, die habe ich richtig getriezt. Manche denken ja immer, ja, lass die Dreiviertelstunde über dich ergehen, dann hast du es geschafft. Aber der fragt ja ständig, ja. Ich sage mir immer, das bringt doch nichts, da einfach was sozusagen Dreiviertelstunde Vorträge zu halten. Lieber fragen, nachdenken, nachdenken, mitdenken, kritisch fragen, auch Gott fragen. Da bleibt was hängen. Da habe ich gesagt, sag einmal, glaubt ihr, dass Jesus, da waren so 15, 16, 17, 18 mehr, manche waren allerdings auch mehr mit ihrer Nachbarin oder Nachbarn beschäftigt als mit der Bibelarbeit. Auch dafür habe ich Verständnis und Sie sicherlich auch. Wir waren ja auch mal in dem Alter, ja. Aber die, die so dabei waren, die habe ich gefragt, sagt einmal, glaubt ihr, dass Jesus zu euren Lebzeiten wiederkommt? Und es war erstaunlich, da sind ja also auch eine ganze Reihe, die nach Bethanien gehen und hier auf die La Höhe und so, ja. Und da hat sich so gut wie keiner gemeldet. Da waren nur so zwei auf Halbmast und ich habe auch noch gestreckt. Ich glaube auch, und da haben die natürlich gedacht, na, wenn der Alte, aus deren Sicht, für sie bin ich ein junger Spund, aber aus deren Sicht, ja, wenn der Alte schon glaubt, dass der Herr zu seiner Lebzeit wiederkommt, ja, ich weiß nicht, was sie denken. Man muss immer vorsichtig sein, so viele haben sich schon getäuscht und haben immer das Ende aller Dinge schon herbeigeredet, aber es war noch nicht so weit. Aber ich denke, wir sind dicht dabei. Ja, was passiert, wenn Jesus kommt? Er meinte dann, naja, irgendwie wie so vor 2000 Jahren war das. Sag, ja, echt, nicht mehr? Und da sind wir natürlich drauf gekommen, wenn Jesus diesmal kommt, reitet er nicht auf einem Eselsfüllen, sondern er kommt als Pantokrator, als Allherr, als Allmächtiger, der wirklich jetzt auch mit Macht und Herrlichkeit dreinschlägt und sein Reich errichtet. Halleluja, die alten Mächte müssen weichen, sie werden gerichtet und die Verfolgten werden rehabilitiert. Halleluja, das Leben kann neu beginnen, ein echter Neuanfang. Ein echter Neuanfang, so wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. In jedem Neuanfang liegt ein Zauber, sagt der Dichter. Ja? Aber das ist ein echter Neuanfang. So etwas hat die Welt noch nie erlebt. Und nun, ich habe schon immer wieder jetzt nebenbei gesagt, jetzt, wie fängt die neue Welt an? Was wählt Gott als zentrales Bild? Eine Hochzeit. Eine Hochzeit. Gut, ganz selten gehen Leute auch mal wie zum Schafott zu einer Hochzeit, ja. Wir müssen halt. Ne? Aber normalerweise ist doch die Hochzeit das Bild der Freude, des Lebens, der Zukunft par excellence. Hochzeit ist doch kein Schlusspunkt, ist doch ein Doppelpunkt. Jetzt geht's los, oder? Und das Bild wählt der Herr. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Er sprach, und nun kommt die vierte, die mittlere der sieben Seligpreisung der Offenbarung. Selig, glückselig, glücklich sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes Berufenen. Was für ein Zeichen. Am Anfang des Reiches Gottes, des Kommens Jesu, steht eine Feier des Lebens, der Liebe und der Freude. In Jerusalem war ich ja immer im gleichen Hotel, ja, bin da irgendwo, ja. Und das Schöne ist, in diesem Hotel, manche von Ihnen kennen es, Ramat Rachel, dass man ein bestimmtes Zimmer hat, und einmal hatte ich richtig Glück, dass man dann an der Ecke ist, wo auch der Baldachin bei Eheschließungen, jüdischen Hochzeiten aufgebaut hat. Und da staunen Sie Bauklötze, was das für eine Freude ist, wenn der Bräutigam kommt mit seinen Freunden und die Musik und die Braut und nachher und immer. Der Rabbi sagt was, das verstehe ich dann nicht. Und dann plötzlich Klarinette wieder und dann hüpfen sie. Und am Schluss Mazel Tov, wenn die Gläser zerbrochen sind, runtergeworfen ist. Und dann ist eine Freude, da wogt alles. Das ist das Bild. Das ist das Bild. So beginnt das Reich Gottes. Das will Gott, das ist das Ziel, da geht's hin. Eine Feier des Lebens. Eine Feier der Liebe, ein Neuanfang, eine zukunftsorientierte Sache. Kein Schlusspunkt, kein jetzt haben wir es geschafft, Punkt. Sondern jetzt geht's los. Ein großer Doppelpunkt in der Weltgeschichte Gottes. Und wir können uns fragen, wer heiratet eigentlich wen? Das ist schon eine wichtige Frage. Wir haben ja manchmal auch Hochzeiten hier im Haus. Meistens traut die Andrea Schäfer. Und es findet in einem kleinen Saal statt, je nach Gesellschaft eben, wie groß die ist. Und dann fragen die Konferenzgäste, gerade Ältere sind da auch interessiert, ältere Frauen noch mehr als die älteren Männer. Kann man denn da, ja, ich will damit nichts sagen, ne? Aber kann man denn da irgendwie dazukommen? Sage ich, ja, natürlich dürfen Sie dazugehen, aber bitte, bitte, bitte lassen Sie erst die geladenen Gäste sich hinsetzen und vor allem halten Sie die zwei speziellen Stühle vorne frei. Ja, die sind nicht für Sie, weil Sie schlecht hören oder schlecht sehen. Wenn es dann noch Platz hat, setzen Sie sich hinten hin, die freuen sich auch und freuen Sie sich mit. Man muss schon wissen, als was man geladen ist, gell? Ob als Bräutigam, Braut oder als Gast. Das ist ja ein Riesenunterschied. Oder als Zaungast. Wer heiratet wen? Und er hilft uns so sehr wieder, um die Bildsprache des Alten, der Offenbarung zu verstehen. Das Alte und das Neue Testament, die Bilder der Bibel müssen von der Schrift her verstanden und ausgelegt werden. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, etwa Jesaja 54, 62, Hosea 1, 2, Hesekiel und so weiter, kommt oft vor, dann sehen wir, dass der Ehebund ein Modell ist für den Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Also es ist ein geistlich-geistiger Ehebund, den Gott mit einem Ehevertrag eingegangen ist. Die Ehefrau ist Israel, das Gottesvolk. Und der Mann, das ist Jesus. Also das ist der Gott des alten Bundes, aber wir wissen, das Angesicht Gottes, das ist Jesus. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass Jesus etwa in Matthäus 9 oder 22, Lukas 12, sein Kommen und seine Wiederkunft oft mit einer Hochzeit vergleicht. Und er ist der Bräutigam, das sagt er selber. Er ist der Bräutigam. Also können wir sagen, wir haben das Bild, dass der Bräutigam Jesus sein erlöstes, erneuertes, zum Glauben gekommenes Gottesvolk des alten Bundes Israel heiratet. Sein neuer Bund geschlossen wird. Also über das Bild des Lebens, der Freude und des gemeinsamen Startes hinaus auch ein Bild auf die Wiederkunft Jesu Christi, die Erneuerung des Bundes mit Israel und seiner endzeitlichen Erwartung. Schauen Sie, und das wird in der Bibel auch immer zusammengeschaut, die große Wende in der Geschichte Israels geschieht dann, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Sie den sehen, den Sie durchstochen haben. Und das Umkehren, und dass durch das Tor des Lebens die Buße gehen des Volkes und seine Wiederkunft geschieht Hand in Hand. Das sehen wir an vielen Stellen. Matthäus 23, am Ende heißt es, siehe, Jesus in seinen Erdentagen, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Furchtbares Gericht hat das bedeutet. Aber ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, Zitat Psalm 118, gepriesen oder gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und das werden sie in der Drangsal Jakobs am Ende der Tage tun. Und dann kommt der Herr. Oder denken Sie an Römer 11, 26, ganz Israel wird gerettet werden, wie geschrieben steht. Und da merken Sie auch wieder, die Rettung Israels und das Kommen des Herrn, das ist untrennbar verquickt, das gehört zusammen. Da heißt es nämlich, ganz Israel wird gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Der wiederkommende Herr erlöst sein Volk, nimmt ihre Sünden weg. Ein Volk wird an einem Tag geboren, ihre Sünde wird weggenommen. Und darum heißt es auch in Vers 8 von der Braut, in einem Passivum Divinum, das heißt, hier wird der Name Gottes vermieden, es wird die Passivform verwendet, damit, aber es ist klar, wer gibt, es ist Gott, der gibt. Man sprach den Namen Gottes möglichst nicht aus, also man vermeidet ihn. Passivum Divinum, und es wurde ihr gegeben von Gott, Kleider der Gerechtigkeit. Es kann ja nur durch die Gnade geschehen. Wie können Sünden weggenommen werden und wie kann ein Mensch gerecht werden? Nur durch die Gnade, die in Christus Jesus erschienen ist. Ja, aber wo ist denn die Gemeinde, wenn wir nicht Braut sind? Also wenn Sie das blaue Liederbuch so ein bisschen durchschauen, da gibt es auch manche Lieder, wo manche sagen, wir sind die Braut. Ich halte das Bild, das ich gerade gezeigt habe, für stringenter und vom prophetischen Wort besser gedeckt. Aber meine Herren, da wollen wir uns nicht kloppen drüber, ja. Aber wenn man meinem Bild folgt, und ich glaube, das ist so die Linie auch ein bisschen in dem Haus, dann können wir doch sagen, wo ist jetzt die Gemeinde, wenn sie weder direkt beim Bräutigam zu sehen ist, noch bei der Braut? Ich glaube, wir sind als Leib des Bräutigams, als Leib des Christus mit im Bild des Bräutigams drin, wenn man nach vorne drückt und dann heiraten wir. Manche zum ersten Mal, manche nochmal. Und es wird eine Freudenfeier sein. Und wir sind mittendrin. Wir lesen das manchmal so und denken, ja, ja, was da alles gibt, gell? Das sind wir mittendrin, so müssen wir das lesen. Mittendrin, das ist unsere Zukunft. Freude, Feier des Lebens. Und in der Mitte das Lamm, der gnädig, barmherzige Gott. So beginnt Gottes Reich. Ja, wer wird denn noch da sein? Wer wird denn noch da? Ist ja immer interessant, wer kommt noch, ja? Abel, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, die Königin von Saba, Daniel, David, Hiob, Mose, Paulus, Petrus, Johannes, der Schächer vom Kreuz. Alle werden da sein und. Oh, das wird interessant, hä? Na, alle da. Ich war jetzt in Wittenberg und es ist so ein besonderer Ort, wo Gott in diesem im Mittelalter 2000 Seelenörtchen Geschichte geschrieben hat, die durch die Reformation nicht nur Europa, sondern eigentlich kann man sagen, die Geschichte der ganzen Welt beeinflusst hat. Wir werden auch da sein. Ach, was will ich da? Da gab es so einen Ort, wo diese sogenannten Tischgespräche im Lutherhaus oder bei Melanchthon stattgefunden haben. Ach, da war ich mal gerade ganz allein, die anderen sind ein bisschen zurückgeblieben. Ich habe so vorgestellt, wie die jetzt so sitzen und so. Ich habe da ein bisschen eine blühende Fantasie, alles ohne Fernglas auch übrigens, ja. Und habe mir so vorgestellt, wie die da sitzen und ich durfte so, aber es wäre schwierig gewesen. Wissen Sie, das waren wirklich Gelehrte. Die haben sich auf Latein unterhalten, da hätte ich Mühe gekriegt, ja. Aber interessant, aber da werden wir alle sehen. Oh, da werden wir alle sehen, wird das schön sein. Und der Herr, die Sonne ist mittendrin. Hochzeitsfeier. Wir sind auch dabei. Ich habe jetzt schon mehrfach betont, dass das ja ein Startschuss ist, kein Schlusspunkt, ein Doppelpunkt. Hochzeit heißt Start in einen neuen Prozess der Vertiefung der Liebe und der Beziehung. Nicht Ende, sondern Anfang. Als uns Manfred Mössinger vor 26 Jahren getraut hat, der frühere Hausvater, ihm auch viel zu verdanken haben, wir auch als Ehepaar. Also, das ist ja nicht so gewesen, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt seit 26 Jahren also dem Grunde nach immer auf dem gleichen Beziehungslevel geblieben. Sondern es ist doch intensiver geworden. Und ich hoffe, Ihre Beziehung und Ihre Ehe auch. Das ist doch kein Schlusspunkt, wenn man geheiratet hat, sondern ein Startpunkt. Da geht es doch weiter. Ehe ist auf Wachstum angelegt, auch auf Lebensmehrung, im Normalfall auf Kinder. Und so ist es dann auch in der großen Ehe Gottes mit seinem Volk. Wenn Israel den erkennt, den sie durchstochen haben, wird es geistliche Kinder im Reich Gottes geben. Es geht erst richtig los. Schauen Sie, das sagt auch Paulus in Römer 11, Vers 15. Wenn ihre Verwerfung, also damals, dass sie den Messias abgelehnt haben und dann selber zur Seite gestellt wurden, wenn, und jetzt füge ich ein, schon ihre Verwerfung, Versöhnung der Welt ist, was wird, erst füge ich ein, die Annahme anders sein als Leben aus Toten? Da geht die Post ab. Wir lesen in den Psalmen, dass ganze Völker dort geboren werden, von Gott erkannt werden, ist Leben. Und so heißt es auch in Hosea 2, sie werden den Herrn erkennen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt heute Morgen, wenn Sie jetzt ein bisschen tiefer gerutscht sind in Ihrer Bank, dann dürfen Sie jetzt wieder ein bisschen höher rutschen. Darauf kommt mir es jetzt heute Morgen an. Jetzt schauen wir uns doch mal das Brautpaar genauer an, ja? Macht man auch so auf einer Hochzeit. Ja, dann guckt sich die zweimal genauer an. Ah, ist schon noch jung, ja? Ah ja, aber der Herr ist gnädig und so weiter, ja? Man schaut sich, aber wie sieht denn der aus? Naja, so will ich nicht zu meiner Hochzeit. Also man schaut sich das Brautpaar genauer an. Und wenn wir uns jetzt, beim Herrn ist alles wunderbar. Da ist das größte Wunder, dass der Herr überhaupt jemand heiratet. Das muss man sagen, ja? Aber wenn man jetzt uns die Braut anschauen, dann müssen wir sagen, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder der Liebe. Wenn wir ein bisschen die Geschichte dieser Braut kennen, wie die Bibel sie uns darstellt, dann müssen wir sagen, was hat Israel doch alles gegen Gott verbrochen und gesündigt. Da ist fast nichts ausgeblieben. Und das ist ein Wunder der Treue und der Liebe Gottes zu seinem Volk, ein Wunder der Gnade und der Barmherzigkeit. Ausgerechnet so ein von Schmutz triefendes Volk reinigt, heiligt und heiratet der Herr. Das ist ein Wunder. Und bevor wir zu sehr nur auf Israel schauen, dann denken wir an den Schluss von Römer 11. Ganz Israel wird gerettet werden und so weiter und so weiter. Und dann sagt Paulus, ich sage es mit meinen Worten, und das ist das Modell für die ganze Welt und für alle Menschen. Dieses Wunder der Annahme nach Treuelosigkeit, dieses Wunder der Rettung nach Gottlosigkeit, nach Verrat, nach Treuebruch, das ist bei allen Menschen so, bei allen Völkern so. Israel ist nur das Modell. Das ist auch bei uns so. Das ist ein Wunder Gottes. Diese Hochzeit ist ein Wunder der Liebe. Ja, es ist wirklich so. Und der Johannes kriegt es auch ausdrücklich bestätigt, sein Erbarmen und seine Liebe sind unaussprechlich groß. Gott sagt es ihm, die sind wirklich wahrhaftig Gottes Worte. Man kann es auch anders übersetzen, sie sind wahr. Er kriegt es auch, und Johannes, der hat ja schon viel erlebt mit seinem Herrn. Er hat jetzt auch in der Offenbarung schon viel gesehen. Aber da fällt er vor diesem Engel, der ihm die Botschaft bringt, nieder. Im Überschwang kann man sagen, er will anbeten, das heißt, und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Aber der Engel wehrt sofort, Horame, tu das auf keinen Fall, bete Gott an. Und Johannes war so ergriffen von der Liebe des Herrn und von dem, was Gott hier an seinem Volk und letztlich dann auch an allen Menschen tut. Ach, ist das schön. Ist es schön, dass man bei all dem Mist, all den Sünden und all den Treulosigkeiten und all den Fehlern und Sünden neu anfangen kann? Ist es schön? Haben Sie sich auch schon gewünscht? Und manchmal gedacht, wenn das doch in meinem Leben nicht gewesen wäre, ich das doch wieder rückgängig machen könnte, ich doch das irgendwie ausbügeln könnte. Neulich schrieb jemand, ich brauche dringend einen Rat. Mein Leben befindet sich in einer Umbruchphase und dazu im Chaos. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich weiß weder ein noch aus. Bitte helfen Sie. Wie kann ich neu starten? Mit Jesus kann man neu starten. Da kann man aus so einer unmöglichen Beziehung, aus einem, wo ich sage, da ist also Hopfen und Malz, also wenn was in Sand und in Dreck gefahren ist, dann das. Am Schluss rebelliert noch das Volk in der Hure Babylon gegen seinen Gott. Kurze Zeit vor der Hochzeit. Und dann die Feier des Lebens. Der absolute Neuanfang. Vergangenheit geklärt. Alles vergeben. Ich will ihrer Sünden nimmer mehr gedenken. Totaler Neuanfang. Neustart des Lebens. Innigstes Gemeinschaftsbild. Mann und Frau, so wichtig bist du mir. Ich will alles vergessen, was war. Ich habe alles vergeben. Wir starten beide gemeinsam neu. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderbar? Das ist die gute Botschaft auch heute Morgen. Ja, mit Jesus. Ja, mit Jesus kann man neu starten. Die Zukunft liegt mit Jesus vor mir. Die Vergangenheit ist mit Jesus geklärt. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Auch in diesem ganzen Raum nicht einer. Und nicht eine Sünde, die der Herr nicht vergeben kann. Schauen wir uns doch die Männer und Frauen Gottes an. Alles begnadigte Sünder. Sünder, wie es im Buch steht, in der Bibel. Aber auch gerechtfertigt durch die Gnade, auch wie es im Buch steht. Noah lag betrunken in seinem Zelt, Abraham log, Jakob war ein listiger Betrüger, Mose war ein Mörder, Simson erschlug aus Wut 30 Männer, Rahab war eine Hure, David ein Ehebrecher, Mörder und Lügner, Jeremia verfluchte den Tag seiner Geburt, Jona lief davon, Zachäus war ein kleiner Mann und großer Gauner, Paulus verfolgte die Christen, Petrus verleugnete Jesus und so weiter und so fort. Und alle haben dieses Wunder erlebt. Mit Jesus kannst du ganz neu anfangen. Und lassen Sie sich das vom Teufel nicht einreden, dass Sie der einzig hoffnungslose Fall sind. Und dass bei Ihnen Hopfen und Malz verloren ist. Und dass Sie Dinge getan haben, die Jesus nicht vergeben kann. Und dass Jesus Sie nicht mehr will. Das Gegenteil ist der Fall. Das absolute Gegenteil. Das Blut Jesu reinigt von jeder Schuld. Jesaja spricht: Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Gott ist nicht ein Gott der Gerechten, sondern Heiland für Sünder, ein Arzt für Kranke. Nicht ein Herr der scheinbar Vollkommenen und Guten, sondern Herr des Erbarmens und Mitleids mit den Menschen. Als die Ehebrecherin zu ihm geführt wird, da sagt Jesus auch: Ich verurteile dich nicht. Der Feind sagt: Vergiss es, lass es, kannst aufgeben, bleib liegen. Jesus sagt: Komm zu mir. Wir fangen ganz neu an, gemeinsam, wir beide, ich mit dir. Mein Ja steht über deinem Leben unabänderlich. Und deswegen musste Jesus heute Morgen kommen. Er musste kommen. Er musste sie treffen, um ihnen das zu sagen. Jesus ging in Johannes 4, wird das uns berichtet, durch Samaria. Und fromme Juden tun das nicht, weil die Samariter ein Mischvolk waren und auch ein paar theologische Unzulänglichkeiten hatten. Und dann noch ein Rabbi mit einer Frau, von der er schon wusste, sie hat verschiedene Männer gehabt und lebt mehr oder weniger im Ehebruch der Hurerei. Und sie wundert sich selber, die Frau am Jakobsbrunnen, dass er sie anspricht. Aber Gott hat Großes mit ihr vor. Der Heiland, den so viele sprechen wollten, der ist nur, ich sage jetzt mal, nur zu ihr gekommen. Es heißt im Text, er musste hindurch, er musste. Und so ist er heute Morgen gekommen. Er musste kommen, um dich zu treffen. Er wollte dir das sagen. Gib nicht auf, komm zu mir und lebe. Eine neue Zeit ist möglich. Gott ist ein Freund der Menschen. Gott will leben. Friede, Freude, gemeinsames Dienen. Im Lutherhaus, Luther hat ja immer so Sachen auch an die Tafel und Wände geschrieben und Schreibtisch mit Kreide, aber hat auch mit großen Lettern in seinem Haus anbringen. Da können Sie lesen, da müssen Sie unbedingt mal hin nach Wittenberg. Lohnt wirklich. Da hat er hinschreiben lassen: Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an ihm eine große Tat will. Was will er auch mit dir? Und nicht nur so, dass er sagt: Ja gut, jetzt also, ja, wollen wir mal nicht so sein, vergeben wir mal und jetzt irgendwo im letzten Eck des Himmelsbereichs, wo dich keiner sieht. Sondern das Wunder, das wir ja bei der Hochzeit des Lammes sehen, ist: An zentraler Heilsfunktion wird diese Braut eingebaut. Der Leib des Christus auch. Alle Sünder, wie es im Buch steht. Alles begnadigte Sünder, aber Geliebte des Herrn. Es lasse niemand den Glauben daran fahren, dass Gott Großes an ihm tun will. Auch heute. Du darfst neu anfangen. Du kannst neu anfangen. Eine neue Zeit ist möglich. Jesus musste kommen, um dich zu treffen und dir das zu sagen. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, was ist das für eine Gnade und eine Barmherzigkeit, für eine Liebe? Wir stehen staunend vor dir und deinem Handeln. Unser Herz kann es kaum fassen und irgendwo springt es doch fast vor Freude. So bist du. So bist du nicht nur zu deinem Volk, so bist du zu der Welt und auch zu uns ganz persönlich. Und du weißt auch, wie viel in meinem Leben nichts war. Und ich bin dir so dankbar, dass ich immer wieder neu anfangen darf. Dass auch für jeden in diesem Raum und jeden, der das hört, für alle Menschen gilt, ein totaler Neuanfang, ein neuer gemeinsamer Start ist möglich. Auf einem ganz neuen Level. Du freust dich darauf. Du bist extra gekommen. Du musstest uns treffen. Wir danken dir dafür. Und nun stärke die, die wieder neu angefangen haben, glaubend Hoffnung zu fassen, zögernd nach deiner Hand greifen, die du ihnen entgegenstreckst, langsam Schrittes auf deine offenen Arme zu laufen, dass sie nicht umkehren, dass sie ihren Arm, ihre Hand nicht zurückziehen, sondern einschlagen und zu dir kommen. Danke, Herr Jesus, dass das möglich ist. Und wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen und deinen Namen rühmen. Was machst du aus dieser verkommenen, heruntergekommenen, von der Sünde gekennzeichneten Welt? Für einen Ort der Glückseligkeit, des Friedens und der Freude. Das vermagst nur du. Und so wollen wir beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.